Right. Schön, euch alle zu sehen. Mein Name ist Gerrit. Ich bin Pastor in der Kirche für Siegen und ich darf heute predigen. Genau, ich würde gerne starten mit einer Lesung. Du darfst gerne mit mir zusammen deine Bibel aufschlagen. Zweite Buch Mose, Kapitel 14, Verse 10 bis 22. Ich lese vor. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und steht zu. Seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Stille sein. Und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, sodass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, an seinem Wagen und Männern. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Männern, da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Herr Israel herzog und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Eine Geschichte, die, glaube ich, schon auch sehr bekannt ist und ein sehr entscheidender Teil der Israeliten oder auch der Geschichte der Israeliten hat. Und wir wollen heute, der Michael hat das schon angeteasert, wir wollen heute über Taufe sprechen und warum dieser Text irgendwas mit Taufe zu tun hat. Ich weiß nicht, was dein Bild von Taufe ist. Hier im Siegerland ist ja, würde ich sagen, die Gemeindedichte schon relativ hoch. Das heißt, man kennt auch diese Taufe, so auch wie wir die durchführen, wo Menschen komplett unter das Wasser getaucht werden und wieder hochkommen. Bei meiner Heimat in der Nähe von Mainz komme ich her, da gibt es nicht so viele Gemeinden. Also mein Bild von Taufe ist, dass das Erste, was ein Kind kommt auf die Welt. Ich wurde auch als Kind katholisch getauft, hatte ein schönes Taufkleid an sogar, wunderschön. Und dann wird man quasi noch als Säugling, wird man in der Kirche getauft und dann ist es so, dass der Priester war das dann da oder der Pfarrer, das ans Taufbecken geht, ins Wasser reingeht und dann das Wasser an die Stirn des Kindes geht und so wird das Kind getauft. Also es war für mich immer so das Erste, was ein Kind eigentlich macht. Und das auch, wenn man nichts mit Glauben zu tun hat, die Leute lassen ihre Kinder taufen, das macht man halt einfach so. Ne? Später hat man dann eine Konfirmation bei den Evangelischen, bei den Katholischen ist das dann eine Kommunion, das ist quasi die Bestätigung der Taufe. Und wir taufen, wie das Wort Taufe im griechischen Baptism schon bedeutet, das heißt untertauchen. Und was hat Taufe mit diesem Durchzug von Ägypten, Durchzug von Israel durch das Rote Meer zu tun. Das ist ein ganz entscheidendes Ereignis in der Geschichte von Israel. Auch wenn wir die Psalme lesen, immer wieder beruft sich Israel auch auf dieses Geschehen, was dort passiert ist. Und man nennt die Geschichte, hier ist Mose dabei, der ist auch relativ bekannt, ne? So wurden die ersten 5 Bücher in der deutschen Bibel benannt. Und Mose hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft von Ägypten geführt. Das heißt, das Volk Israel war in der Gefangenschaft in Ägypten, was übrigens 400 Jahre vorher Abraham schon vorhergesagt hat. Ihm wurde schon gesagt, dass sie eines Tages Fremdlinge in einem Land sein werden. Und so war es dann da auch in Ägypten. Sie lebten, dass sie 400 Jahre lang Fremdlinge sein werden. So lange war auch die Gefangenschaft in Ägypten. Sie waren Sklaven und Gefangene in Ägypten, 400 Jahre lang. Und dort führte Mose das Volk aus Ägypten raus. Und vielleicht hast du die Geschichte schon mal gehört, aber das ist immer so ein Hin und Her, da gibt's diese 10 Plagen dann noch. Und irgendwann erlaubt dann der Pharao auch, okay, du darfst das Volk nehmen und darfst ausziehen. Ich sag mal, für den Pharao sind das ja auch Arbeitskräfte, die dann ja einfach das Land verlassen. Und er darf das Volk nehmen und das Volk darf herausgeführt werden. Warum Exodus? Exodus ist gar kein biblischer Begriff. Exodus kommt aus dem Griechischen mit Ex quasi heraus und Hodos heißt Straße auf Griechisch, also Ex Hodos ist quasi die Herausstraße, also der Auszug. Und so führte Mose das Volk aus Ägypten raus und irgendwann, wir haben es gerade gelesen, hat der Pharao gedacht, hä, es war gar nicht so eine gute Idee, das zu machen, also verfolgt der Pharao das Volk Israel auch und möchte es natürlich vernichten, sage ich mal so. Und sie kommen an das Rote Meer, an eine Grenze, wo sie nicht mehr weiter können. Und dort passiert das, was ich vorgelesen habe, wo Mose, so es wird so einfach beschrieben, hey, heb doch einfach deine Hand über das Meer und dann werde ich es teilen. Und das Meer wird geteilt und sie gehen durch das Meer durch in das verheißene Land. Erstmal die Wüste und dann laufen sie noch 40 Jahre in der Wüste, das ist ein anderes Thema, warum. Und dann kommen die in das verheißene Land durch den Jordan rein. Und bevor sie in das verheißene Land, also bevor sie in Israel, das Land Kanaan, also quasi in Israel reinkommen, gibt es ein Ereignis noch, das steht im 5. Buch Mose, und da, man nennt das, oder in der Bibel heißt es quasi, oder in der Tora, bedeutet das Fluch oder Segen. Und dort gibt Gott schließt einen Bund mit Israel. Also er macht quasi einen Bund, schließt er mit Israel, der von Gott kommend ist. Und er sagt ihm, haltet euch, oder wir können das mal gerade lesen, 5. Buch Mose 30, Vers 16 bis 20, ein ganzer Abteil von Fluch oder Segen, also schon eigentlich so wie es heißt, Gott gibt ganz klar vor, wenn ihr so handelt, dann führt das zum Tod, und wenn ihr so handelt, wenn ihr diesen Weg geht, dann führt das zum Leben. Also er gibt ihnen schon ganz klar die Wahlmöglichkeit, ihr dürft entscheiden, ihr habt die Wahl. In Luther heißt das sogar, Kapitel 30, die Wahl zwischen Leben und Tod. Ihr habt die Wahl zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Ich lese das einmal vor ab Vers 16. 5. Buch Mose, Kapitel 30, Vers 16. Wenn du gehorchst den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben und dich mehren und der Herr, dein Gott, wird dich segnen, in dem Lande, in das du ziehst, es einzunehmen. Also bis hierhin, ne, Vorhersage auf Leben und ein Segen. Wendet sich aber dein Herz und du gehorchst nicht, sondern lässt dich verführen, dass du anderen Götter anbetest und ihnen dienst. So verkünde ich euch heute, dass ihr umkommen und nicht lange in dem Lande bleiben werdet, in das du über den Jordan ziehst, es einzunehmen. Also sie sind genau vor dem Jordan, vor dem Fluss, um in das Land reinzukommen. Und Gott stellt sie vor die Wahl. Ihr habt die Wahl zwischen Leben und Tod. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht und ihm anhangt. Denn das bedeutet für dich, dass du lebst und alt wirst und wohn bleibst in dem Lande, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Wir sind hier in einer ganz frühen Zeit von Israel. Also danach kommt erst Josua, dann kommt das Richterbuch, dann kommt der König erst, dann David, König Davids Geschichte. Also noch sehr, sehr früh von der Geschichte Israel, wenn sie in das Land reinkommen. Und Gott stellt sie vor der Wahl. Ihr kommt aus einer Gefangenschaft heraus. Ich führe euch aus der Gefangenschaft in etwas Neues hinein. Und ihr habt die Wahl zwischen Leben und Tod. Und es geht hier nicht um, wenn du das nicht machst, dann habe ich keine Lust mehr auf euch, sondern er hat einen Bund geschlossen. Und es gibt ein Buch, dritte Buch Mose, da stehen nur Gesetze und Gebote drin. Und das macht Gott nicht. Gott gibt dem Volk nicht Gebote, damit sie irgendwie in diesen Bund reinkommen, sondern Gott gibt dem Volk Israel Gebote, damit sie in diesem Bund bleiben können. Es geht nicht darum, in den Bund reinzukommen, sondern auch, wenn sie die Gebote halten, geht es immer darum, in diesem Bündnis Gottes zu bleiben. Und hier wird gesagt, hey, richtet euch nach meinen Geboten, dann werdet ihr leben. Dann ist die Konsequenz davon Leben. Und ihr könnt in diesem Bund bleiben. Vielleicht warst du die letzten Wochen auch hier, und die letzte Woche hatten wir Daniel gehabt, ein Prophet, der im Exil war, in einer neuen Gefangenschaft. Und dann hatten wir auch Jesaja, Jeremia gehabt. Das heißt, wir haben schon von einer anderen Gefangenschaft gehört, von einem anderen Exil, die aber viele, viele Jahre später erst eintrifft. Und jetzt lesen wir hier, Gott führt das Volk Israel aus einer Gefangenschaft in das Land hinein und sagt ihnen, hey, wenn ihr so lebt, dann habt ihr Segen, und so kommt der Fluch, und ihr werdet, und Völker werden kommen und euer Land einnehmen, ihr werdet in Gefangenschaft kommen, wenn ihr so lebt. Wir aus der Zukunft kommend haben gelesen, es wird eine Gefangenschaft kommen. Das heißt, Israel wird ja wieder ins Exil geschickt werden. Und dann auch später, wenn wir die Evangelien lesen, im Neuen Testament, die Geschichten Jesu, oder die Berichte Jesu, dann lesen wir auch, die Römer, die herrschen über Israel. Das heißt, sie sind gar nicht so eigentlich das, was im fünften Buch Mose vorhergesagt wird oder versprochen wird. Sie leben nicht im Segen, sondern sie leben im Fluch. Und das Denken von dem Israeliten, dieser Auszug aus Ägypten, ist die ganz entscheidende Geschichte des Volkes Israel. Wenn ihr die Psalme lest, immer wieder berufen sie sich auf diesen Gott, der das Volk herausgeführt hat aus der Sklaverei und der Gefangenschaft. Das ist was ganz Entscheidendes. Und dann ist das Volk dort wieder in einer Szenerie, wo Rom, das ein fremdes Volk, Israel beherrscht. Das heißt, sie werden wieder beherrscht von einem fremden Volk. Sie werden in Gefangenschaft geführt, ins Exil, und sie haben das Gefühl innerlich, dieses Denken, wir brauchen einen neuen Exodus. Wir brauchen einen neuen Auszug. Wir sind wieder in der Gefangenschaft drin, wir werden wieder beherrscht. Wir brauchen einen neuen Exodus. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen, weil wir als Europäer, sage ich mal, und viele Jahre später lesen dieses Buch und nehmen manchmal Dinge auch für selbstverständlich. Worauf ich hinaus will, ist, der Johannes der Täufer, so wird er genannt, im Neuen Testament gibt es eine Person, Johannes der Täufer, der Menschen zur Umkehr aufruft, und er möchte, dass sie sich taufen lassen. Ich lese es einmal vor, das Markus-Evangelium beginnt mit dem Johannes dem Täufer. Ich lese einmal Markus-Evangelium vor, Markus Kapitel 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, haben wir schon mal kennengelernt, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Das ist Luther. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Also er predigt, er steht dort in der Wüste und tauft Menschen, und er predigt die Buße und die Umkehr. Also er fordert das Volk auf, kehrt um, tut Buße. Buße tun heißt das, was auf dem Weg, auf dem ich gerade bin, das ist nicht gut, was ich tue. Das heißt, ich erkenne, dass es schlecht ist, und ich kehre um und ich gehe in eine andere Richtung. So gesprochen, aber hier klar als Richtung fürs Volk Israel, sie gehen in eine Richtung, die wegführt von Gott. Sie sollen Buße tun und umkehren. Ja, oder bekennt eure Sünden, erkennt eure Sünden, ja, repent auf Englisch, Und das ist etwas, was der Israelit, wenn er bei Johannes dem Täufer vorbeigegangen ist, ist das, was bei ihm im Kopf geklingelt hat. Repent, repent, bekenne deine Sünden, erkenne, dass du falsch liegst, kehre um. Das ist nicht was, was der Israelit dann das erste Mal hört, oh, mal gucken, was der Johannes da redet, sondern bei denen klingelt es im Kopf, Jesaja, Jeremia, die ganzen Propheten. Propheten kamen immer und haben gesagt, kehrt um, bekennt eure Sünden, ihr seid auf dem falschen Weg. Der Israelit, als er Johannes erlebt hat, wie er tauft, dort die Taufe der Buße und der Vergebung der Sünden, hat der 5. Buch Mose, Kapitel 30 im Kopf, Segen und Fluch. Wenn wir dieses Leben leben, führt es zum Tod. Und wenn wir dieses Leben leben, führt es zum Leben. Das ist, was der Israelit hört und merkt. Wir lesen das und denken, Johannes, jo, der taucht da Leute unter Wasser, ist irgendwie Vorbote von Jesus. Aber der Israelit, der kommt auf Johannes zu und Jesaja kommt ihm im Kopf, Maleachi kommt ihm im Kopf, ja, die ganzen Propheten, repent, tut Buße, kehrt um. Diesen neuen Exodus, 5. Buch Mose, was da schon gesagt wird, geht nicht diesen Weg, sondern wählt den Weg des Lebens. Und dieser Exodus, dieses Rauskommen aus der Gefangenschaft Ägyptens ist nicht einfach nur etwas, dass sie aus einer Gefangenschaft befreit wurden, sondern ist vor allem ein Symbol dafür, dass Gott den Pharao zerstört hat und Gott hat die fremden Götter besiegt. Er befreit sie aus der Gefangenschaft in etwas Neues hinein. Das heißt, er befreit sie von dem Pharao, er befreit sie auch von diesen fremden Göttern. Er besiegt sie und ist ein Zeichen dafür, auch dass Gott stärker ist und größer ist als die Herrscher dieser Welt und als diese fremden Götter. Durch das Wasser hindurch, um Menschen des Königreich Gottes zu werden. Aus dem Königreich des Pharaos, wo andere Götter angebetet werden, in das Königreich Gottes, wo der Gott Jahwe angebetet wird und herrscht. Und dieser Mann Johannes ruft dazu auf, umzukehren. Geht durch das Wasser in etwas Neues hinein. Geht durch das Wasser in etwas Neues hinein. Und das ist, was Israel beim Exodus getan hat. Sie sind durch das Wasser in etwas Neues hineingegangen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, dass dort das Volk Israel auf Mose getauft wurde. Jetzt denkt man sich, Herr, wurden jetzt alle einmal unter das Wasser gemacht oder wie sieht Taufe aus? Nein, es ist das Durchgehen durch das Wasser in etwas Neues hinein. Sie sind aus einer Gefangenschaft gekommen, durch das Wasser in etwas Neues hinein. Und dieses Exodus-Erlebnis, was die Israeliten hatten, als wir gelesen haben, 2. Buch Mose, Kapitel 14, sie stehen vor dem Meer, vor ihnen, dieses weite Meer, tot, also tot, weil sie nicht einfach durchgehen können, sie können auch nicht auf die andere Seite schwimmen, hinter ihnen der Pharao mit den Streitwägen und mit den Kriegern, auch tot. Das heißt, sie stehen an einem Punkt, wo sie menschlich gesehen nicht nach vorne gehen können, weil da dort der Tod lauert und hinter ihnen auch der Tod lauert. Und die Gott einen Weg ebnet, Gott macht diesen Weg frei, um durch das Wasser, durch diesen Tod in das neue Leben reinzukommen. Das ist es, was bei der Taufe passiert. Wir gehen durch das Wasser von dem alten Leben, von der Gefangenschaft, von alten Göttern, von alten Herrschern, gehen wir durch den Tod hindurch, durch das Wasser hindurch, in ein etwas Neues hinein. Ja, durch das Wasser, damit wir Menschen des Königreichs Gottes werden. Jesus ist für uns durch diesen Tod gegangen, um es uns zu ermöglichen, Anteil an seinem Königreich zu haben. Hier ja auch, das Volk steht vor dem Wasser, nicht Mose teilt das Meer, sondern auch wie Mose das selber sagt und auch Gott es sagt, ich werde das Meer teilen, wenn du die Hand hebst, wenn du deinen Stab rüberreckst über das Meer, wie Luther das schreibt, auch interessant, warum macht Gott das? Auch vielleicht auch als die Erziehung für den Mose, dieses Vertrauen drauf zu haben. Und dann werde ich dieses Wasser teilen. Kein Mensch kann dieses Wasser teilen. Kein Mensch kann durch diesen Tod gehen, sondern nur Gott kann es möglich machen, damit wir Anteil an seinem Königreich haben können. Meine Frage heute Morgen an dich ist, hast du deinen persönlichen Exodus-Moment gehabt? Wo Gott dich durch das Wasser, durch den Tod in sein Königreich geführt hat. Du befreit aus der Gefangenschaft der Sünde in die Sohnschaft herein. Befreit von der Macht des Todes, denn er schenkt uns das Leben. Und ich möchte einmal die Worte von Paulus, wie er das ganz schön beschreibt, Römer 6, Verse 1 bis 4, was Taufe ist und was bei der Taufe passiert. Wir leben, wir wachsen geprägt immer auf in unserem religiösen Denken und wir nehmen alles immer für selbstverständlich irgendwie und wissen irgendwie auch, was Taufe bedeutet. Und es ist so wichtig auch zu schauen, hey, was bedeutet zum Beispiel auch hier Taufe? Ich lese einmal vor ab Vers 1 bis 4. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln werden. Das ist der Exodus-Moment, der hier passiert. Durch das Wasser, durch den Tod, in das Leben, in das Neue rein. In das auch 5. Buch Mose, Fluch oder Segen, diesen Segen, dieses Leben, was er uns schenkt, damit wir im Leben wandeln können auch. Und wenn du glaubst, ist Taufe eine Reaktion auf dein Glauben. Ich weiß noch nicht, wie du da geprägt bist. In der evangelischen Landeskirche ist es so, dass Menschen zu schnell getauft werden. Und in der Freikirche ist es manchmal so, dass Menschen zu spät oder zu langsam getauft werden. Dass man vielleicht erst noch reif genug ist oder sich, keine Ahnung, heilig genug fühlen muss. Wir lesen in der Bibel nie was von einem Taufkurs oder von irgendeiner Taufe. Es ist immer eine Reaktion auf den Glauben. Wir lesen immer davon, Menschen kommen zum Glauben und sie lassen sich taufen. Apostelgeschichte 2, Petrus predigt, Tausende kommen zum Glauben und Tausende lassen sich taufen. Das muss ein Fest gewesen sein in Jerusalem. Wir lesen immer der Kämmerer von Äthiopien, wie er auf dem Wagen sitzt und das Evangelium erklärt bekommt und er checkt's und er sagt, hey, ich muss mich taufen lassen. Er lässt sich am Wegesrand in einem Gewässer taufen. Ist immer eine Reaktion auf dem Glauben, ist immer die Taufe. Ist ein etwas, was in deinem Inneren passiert ist, ein Zeichen nach außen, um zu zeigen, hey, ich bin, Gerrit, bin durch das Wasser hindurch, durch diesen Tod hindurch, in etwas Neues hinein, von der Gefangenschaft, von den alten Mächten, von den alten Göttern, in etwas Neues rein, in die Sohnschaft, in die Königsherrschaft Gottes rein. Dein Exodus-Moment. Und wenn du diesen Exodus-Moment schon hattest, wenn du schon getauft wurdest und du hörst es jetzt so und denkst dir, vielleicht fühlst du dich genauso wie Israel und denkst, eigentlich brauche ich diesen neuen Exodus-Moment, dann sage ich dir nicht, dass du dich nochmal taufen lassen musst, aber wir haben am Anfang gelesen, Israel hat ganz lang gebraucht, bis sie diese alte Identität abgelegt hat. Ja, dieses alte Leben in Ägypten, bis sie das abgelegt haben, hat es ganz lang, selbst als sie vor dem Wasser standen, vor ihm tot war, hinter ihm tot war, sagt das Volk noch zu Mose, hey, warum hast du uns überhaupt aus diesem Land rausgeführt? Da ging es sonst noch gut, wir hatten Essen gehabt, Gräber gibt es auch in Ägypten, jetzt muss ich hier draußen in der Wüste sterben. Da wieder das, hey, irgendwie war jetzt nicht so gut, also irgendwie war ich gefangen, Sklave, aber ich hatte ja zu leben gehabt, war ja auch okay, wir haben uns ja auch damit abgefunden. 400 Jahre haben die da gelebt. Die kannten ja nichts anderes. Die kannten nur die Sklaverei und den Tod, sage ich mal so. Ne? Später in der Wüste, als sie dann da am Laufen sind, fast am Verhungern sind, dann ärmern sie wieder. Hey, warum hast du uns hier rausgeschickt, dass wir hier verhungern? Wir hätten auch in Ägypten bleiben sollen, da hätten wir Essen gehabt. Und immer wieder wird an das alte Leben in Ägypten gedacht. Das lesen wir in ganz vielen Stellen, dass es ganz lang dauert, bis sie diese alte Identität ablegen können. Und ich sehe mich da wieder, ich sehe das bei mir genauso. Eine Herausforderung, wo wir unser altes Leben und auch manchmal auf dieses Ägypten schauen und denken so, ey, Christsein ist manchmal einfach auch super herausfordernd, oder? Vielleicht, wir hatten letzte Woche Daniel, der aufgrund seines Glaubens in eine Löwengrube geworfen wurde. Ja, vielleicht hast du eine kleine Löwengrube, in die du fast täglich reingeworfen wirst, aufgrund deines Glaubens. Du denkst dir, hey, ohne Gott, keine Ahnung, ohne mein Glauben, vielleicht wäre es da in mancher Hinsicht einfach einfacher. Ständige Schuldgefühle, irgendwie fühle ich mich immer schlecht und dann sehe ich dann Fluch und Segen, welchen Weg ich wähle. Ja? Erwartungen, die man irgendwie auch erfüllen muss. Ja? Ich muss ja hier am Gottesdienst bei der Anbetung aufstehen und Gott anbeten und muss ja auch irgendwie was erfüllen auch. Ne? So muss ich als Christ leben. Das kann ich ja niemals erreichen, vielleicht sogar Gefühle. Wäre es nicht einfacher, mein altes Leben wieder zu haben? Da müsste ich nicht mit diesen Schuldgefühlen leben, mit dem ständigen Gefühl, ich bin nicht genug, dem Gefühl, ich kann das sowieso nicht erfüllen. Das ist, was Israel irgendwann auch erreicht hat, wo sie erkannt haben, wir können diese ganzen Gebote nicht erfüllen. Wir können dieses ganze Gesetz nicht erfüllen. Und so dachte Israel in der Wüste, wir können das nicht, wir wollen wieder zurück nach Ägypten, in die Gefangenschaft. Vielleicht bist du so aufgewachsen, vielleicht geprägt auch, vielleicht hast du so einen Blick auch auf den Glauben, auf Christsein oder auf Gemeinde oder auf Kirche. Dieses Gefühl von, ich muss eine gewisse Erwartung erfüllen. Meine ersten Fragen als Christ waren, was darf ich denn als Christ, was darf ich nicht als Christ? Schuldgefühle. Und dann möchte ich den Vers 14 vorlesen, der ganz entscheidend ist bei Römer 6. Bei Römer 6, was ich vorgelesen habe, geht es auch darum, wie man sich verhalten soll als Neulebender, als Christ. Ja? Dass wir nicht mehr Herr der Sünde sind, sondern Herr Gottes sind. Und da ist der Vers 14 ganz entscheidend. Da muss ich mal gucken. 11 bis 14 lesen wir, das ist auch gut. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden kein Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eurer Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind. Und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Wow, also ich sag mal, das, was ich gerade eben gesagt hat, hier lasst die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leben oder sterblichen Leiber. Ich weiß nicht, wie dein Leben so aussieht. Ich erkenne in meinem Leben, in meinem Alltag Momente, wo das trotzdem passiert auch. Wo es vielleicht Momente sind, wo ich dann, ja, vielleicht in Sünde lebe oder etwas passiert, wo ich denke, boah, das ist nicht Gottes Wille, was hier gerade passiert. Und dann ist entscheidend, was Paulus Vers 14 schreibt. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wozu war das Gesetz da, was wir vorhin gelernt haben? Das Gesetz war da, damit wir im Bund bleiben in Christus. Also für die Israeliten, damit sie in dem Bund Gottes bleiben. Dazu war das Gesetz da. Zwar nicht, um in den Bund reinzukommen, sondern um in diesem Bund zu bleiben. Und wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und unter der Gnade, manchmal verstehen wir, glaube ich, Gnade einfach nicht richtig. Manchmal glaube ich, dass wir uns auf unseren alten Menschen fokussieren und Gnade nicht richtig verstehen. Wo Gott uns schon lange eine Sünde verziehen hat und vergeben hat, wir trotzdem noch in dieser Sünde baden. In dieser Schuld und in dieser Scham und der Angst baden. Und Jesus sagt, ich habe dir deine Sünden vergeben, du lebst in Gnade. Gnade bedeutet nicht, dass ich, das ist, was Paulus hier sagt, ne? Die Römer waren ja nicht doof, die haben gesagt, ja Gnade, geil, dann mache ich einfach, was ich will, ich lebe einfach, wie ich will, Jesus vergibt mir sowieso meine Schuld immer wieder. Nein, er sagt, ihr seid gestorben, ihr seid der Sünde tot. Die Sünde hat keine Macht mehr über euch. Ihr seid gestorben, in dem Wasser, in der Taufe, Christi tot gestorben. Und wir leben unter der Gnade. Jesus führt uns aus der Gefangenschaft in sein Königreich hinein. Und sieht uns als seine Kinder. Es geht nicht darum, in diesen Bund reinzukommen, sondern in diesem Bund zu bleiben. Und dazu leben wir unter der Gnade. Römer 10, Vers 9 bis 13. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wunderschöner Vers. Denn wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Es ist über allen derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wir schauen immer wieder auf Ägypten, auf unser altes Leben, auf die Gefangenschaft. Aber deine Identität ist nicht mehr der alte Mensch. Deine Identität liegt nicht in Ägypten, in der Sklaverei, in der Gefangenschaft, sondern der neue Mensch, den Paulus in Epheser 5 beschreibt als heilig und gerecht, der mein geliebtes Kind ist. Wenn du einen Moment hast, auch wo du merkst, okay, irgendwie belebe ich in diesem alten Menschen drin und dann ist der alte Mensch ist gestorben. Jesus Christus schaut dich an und sagt, du bist heilig und gerecht. Und ich weiß, ich sage das oft, aber das ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob du das heute Morgen gedacht hast beim Zähneputzen, je nachdem, wie du dich heute Morgen mit deiner Frau unterhalten hast oder was da vielleicht für eine Krise war heute Morgen mit deinen Kids oder gestern Abend, was auch immer, was für Herausforderungen in deinem Leben sind. Jesus Christus schaut dich an und sagt, du bist heilig und gerecht. Du bist, lebst nicht mehr in der Sünde, sondern du wurdest mit Christus der Sünde gestorben. Mein geliebtes Kind. Hattest du deinen Exodus-Moment? Das ist einmal die Frage, die ich natürlich stellen möchte, wenn ich über Taufe predige und wir in 3 Wochen eine Taufe haben. Hattest du deinen Exodus-Moment? Hattest du den Moment, in dem du durch das Wasser gegangen bist, in das verheißene Land rein, von dem Ägypten, vom Pharao, durch den Tod in das Königreich Gottes rein? Hattest du deinen Exodus-Moment? Der zweite Punkt für dich, berufst du dich auf Ägypten oder auf ihn, auf deine neue Identität? Wie Gott dich geschaffen hat, wie Gott dich anschaut und liebt. Wenn du bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und Gott ihn von den Toten auferstanden hat, auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Dann darfst du dich ein Kind Gottes nennen. Und nämlich, Vater, dafür danke ich dir, dass wir es machen dürfen. Danke, dass wir keinen Kurs machen müssen, um das irgendwie zu erreichen, keine Bewerbung schreiben müssen oder was weiß ich, sondern dass wir mit dem Mund bekennen dürfen, dass du Kyrios, Herr bist, dass du größer bist als der Pharao, größer bist als jeder König, größer bist als jeder Gott, größer bist als jede Macht auf dieser Erde, größer bist als der Tod, den du besiegt hast. Den du besiegt hast, um uns Leben zu schenken. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Auch wenn wir Sünder sind, auch wenn wir Dinge tun, die nicht deinem Willen entsprechen, wollen wir Buße tun, wir wollen umkehren und wollen uns darauf fokussieren, auf dich. Wir wollen auf den neuen Menschen schauen, auf dich, Jesus Christus, als Vorbild wollen wir schauen und nicht auf Ägypten. Die Krieger und die Streitwegen, die dann auch durch das Meer gefahren sind, die sind alle gestorben dann. Dann ist die Wellen, sie kamen dann zurück, das Meer kam zurück, und sie konnten nicht weiter. Und das möchte Jesus Christus auch mit deinem alten Leben tun. Er hat dein altes Leben vergessen. Du darfst eine neue Identität sein. Du darfst etwas Neues sein in seinen Augen. Du darfst dein Sohn sein, seine Tochter sein. Aus der Gefangenschaft in das Königreich Gottes rein. Dein Exodus-Moment. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.